Radio 1. Die kluge Sendung zur klügsten Nacht.
Eben habe ich gesagt, Wahnsinn, wie viele Kinder hier sind und junge Menschen, die sich interessieren für Wissenschaft. Naja gut, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt an einer Stelle, wo jede Menge Kinder sind, die spielen, und zwar mit Hunden. Allerdings wahrscheinlich mit dem perfekten Hund für Allergiker, denn der ist aus Kunststoff. Es ist ein Aibo, erfunden hat ihn natürlich wie immer der Japaner und ich glaube, es war die Firma Sony. Und in einem kleinen Areal laufen jetzt, beziehungsweise lassen sich gerade knuddeln, zwei dieser Roboterhunde. Und ja, die scheinen das richtig toll zu finden, was die Kinder mit denen machen, nämlich dieses Spielen. Allerdings ist es so, dass diese Hunde hochgradig voller Technologie zum Einstecken, und zweitens kann man mit denen auch noch andere Sachen machen, als sie zu knuddeln. Was zum Beispiel, das will ich jetzt besprechen mit Holger Endert und Dr. Verena Hafner. Die sind hier bei mir rund um diese Hunde aufgestellt. Ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Aibo, vielleicht erklären Sie uns kurz mal, was das eigentlich ist.
Also ein Aibo ist ein Roboterhund, der autonom sich bewegen kann, der viele Sensoren und Motoren hat. Man kann ihn als Spielzeug benutzen, aber auch zur Forschung.
Also zur Forschung, darüber wollen wir natürlich reden. Was forschen Sie mit diesen Hunden?
Also wir untersuchen Kommunikation und Interaktion, einmal zwischen diesen Roboterhunden und ein anderes Mal zwischen Mensch und Roboter.
Wie kann eine Maschine mit einem Menschen kommunizieren?
Eine Maschine kann mit Menschen unterschiedlich kommunizieren. Also früher dachte man immer, das muss jetzt über Keyboard, Tastatur und Bildschirm gehen. Das ist aber ziemlich umständlich, und eigentlich ist es für Menschen natürlicher, zum Beispiel über Sprache zu interagieren oder über Gesten. Und was unsere Roboterhunde zum Beispiel lernen sollen, ist mithilfe von Gesten zu kommunizieren. Das heißt, ein Roboterhund, der hat vier Beine und kann dann zum Beispiel mit einer der Vorderpfoten auf den Ball zeigen, um dem anderen Hund zu sagen, hier ist der Ball, willst du nicht mit mir mit dem Ball spielen?
Das klingt total einfach, ist aber, glaube ich, für eine Maschine, einen Rechner, einen Roboter ein wahnsinniger Aufwand, was die Rechenschritte angeht. Also es ist auch eine unglaubliche Programmierleistung. Mittlerweile spielen diese Tiere oder diese kleinen Maschinen ja auch Fußball. Der berühmte RoboCup wird stattfinden wieder ab dem 14. Juni in Bremen. Wie viele Stunden Programmierleistung sitzen da drin in so einem Tier?
Da sitzen Hunderte und Tausende von Stunden Programmierleistung drin. Also es ist auch ein guter Test, Roboterfußball, um die Intelligenz von so einer Maschine zu testen. Weil früher dachte man immer, okay, ein Computer, der kann jetzt Schach spielen, der ist jetzt intelligenter als ein Mensch. Aber dann hat man gemerkt, dass das ja eigentlich gar nicht so gut zum Vergleich ist, dass wirklich ein Roboter noch überhaupt nicht Fußball spielen kann. Also was für Menschen eigentlich ganz einfach ist, ist für Roboter und Maschinen ziemlich schwierig und andersrum genauso.
Holger Endert ist ja auch bei uns, und der weiß schon, wie die WM 2050 aussehen wird und ausgehen wird. Wie denn das bitte?
Ja, man hofft zumindest, dass im Jahr 2050 Roboter existieren, die den aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2050 dann schlagen können. Und ja, vielleicht erstmal so viel, dass das noch ein ganz schönes Stück Arbeit, das vor uns liegt.
Also es gibt, früher wurde nur mit diesen Hunden gespielt, mittlerweile gibt es verschiedene Robotergenerationen auch. Es gibt sogenannte humanoide Roboter, die sind noch aufwendiger, glaube ich, von der Programmierung her, die dann antreten sollen gegen Menschen. Ich meine, Hinterlist, gemeine Blutgrätsche und Fouls, kann das ein Roboter dann auch?
Das können die theoretisch auch und liegt im Ermessen der Programmierer und Entwickler, das reinzubauen. Allerdings glaube ich, und so ist es auch in den bisherigen Wettkämpfen des RoboCups, dass da viel auf Fair Play geachtet wird, und ich glaube kaum, dass sich eine Fußballmannschaft finden wird, die gegen, 200 Kilo schwere Roboter antreten will, wenn sie nicht sicher sind, dass die auf ihre Knochen Acht geben.
Das überlege ich mir auch gerade, natürlich. Da würde man sich die Blutgrätsche sicherlich überlegen. Im Hintergrund haben wir eben gesehen, und das läuft auch immer noch, ist ein simuliertes Fußballspiel. Das sind jetzt weder Roboterhündchen noch andere Roboter, das sind Animationen. Was passiert da gerade auf dieser Leinwand?
Auf der Leinwand sieht man, wie zwei Teams von autonomen Agenten, quasi jeder Spieler wird von einem einzelnen Computerprogramm gesteuert, was möglichst realistisch darstellen soll, wie es später in dem Roboter auch aussehen soll. Quasi die Programme sollen simulieren, wie ein Roboter später mal auszusehen hat. Wir haben natürlich jetzt noch keine Roboter vor Ort. Das heißt, wir sind daran interessiert, Simulationsumgebungen zu bekommen, die möglichst realistisch sind, um die Problemstellung, die sich daraus ergeben, möglichst gut nachstellen zu können und schon Lösungen für die Softwareanwendung finden zu können.
Also wenn Sie wissen, wie 2050 die WM ausgeht, dann sagen Sie uns doch bitte, uns und allen Hörern, wie es 2006 ausgeht. Wer wird Weltmeister?
Da Deutschland, hoffe ich.
Reine Spekulation, hat nichts mit Mathematik oder Programmierung zu tun. Vielen Dank. Das waren Dr. Verena Haffner und Holger Endert aus dem Lichthof der Technischen Universität, wo die Menschen wirklich voller Begeisterung mit den AIBOs gerade zugange sind, wobei gerade beide, die hier in Aktion sind, es eben nicht sind, weil sie auf eine Ladestation gesetzt werden müssen. Das müssen Roboter eben manchmal auch sozusagen was essen.